darüber spricht man doch nicht. Doch, wir schon.
Hallo zusammen und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei uns. Zu einem ganz, ganz spannenden Thema, wie immer eigentlich. Also unsere Themen sind ja nie wirklich langweilig. Ich finde ja alle Themen spannend, sonst würden wir sie nicht auswählen. Nämlich, es geht um Sterben und Trauer. Ganz, ganz wichtig, gerade in den Bereichen, wo wir uns bewegen. Und in diesem Sinne, hallo liebe Gabi.
Hallo Stefan, schön, dass wir uns wieder treffen zu einer neuen Podcast-Folge. Ja, wir haben nur spannende Themen zugegeben, sonst würden wir nicht drüber sprechen.
Genau. Und Sterben und Trauer ist ja, wir beide kommen aus der Pflege, das ist ja einfach etwas, was uns immer wieder auch begegnet ist, auch in dem heutigen Kontext noch, in dem wir unterwegs sind. Und sag mal, wie bist du auf das Thema gekommen? Weil der Themenvorschlag kam ja in erster Linie von dir. Und was hast du dir gedacht? Wie bist du drauf gekommen? Hast du irgendwas erlebt in letzter Zeit?
Ich hatte das eine oder andere Gespräch, bei dem sich der Allgemeinzustand, ich sage es jetzt mal, vom Familienangehörigen verschlechtert. Sei es jetzt im Sinne von einer Pflegeberatung und so weiter. Und dann kam wieder der Satz, der mich schon vor ein paar Jahren zum Nachdenken gebracht hat. Und zwar, meine Mutti stirbt doch nicht. Das war so ein ausschlaggebender Satz. Und ich denke mir, wieso nicht? Sie ist, ich glaube, 96, 97. Sie ist noch relativ fit, sage ich jetzt mal, für das Alter. Aber ich weiß es nicht, was deine Meinung dazu ist, aber mit 96 oder 97 ist dann doch die längste Zeit auf Erden verbracht.
Ja, ich würde dann immer so ganz platt tatsächlich sagen, also mit 96, man darf dann auch sich verabschieden, finde ich. Also wenn die Zeit gekommen ist, dann ist es auch völlig okay. Natürlich kann ich das bei den Eltern auch total verstehen. Also in meinen Gedanken, und vielleicht findet sich da der eine oder andere auch wieder, in meinen Gedanken sind meine Eltern irgendwie 42, 43, 44 und werden eh niemals sterben und sind schon immer da gewesen und werden auch immer da sein. Wenn man natürlich realistisch drüber nachdenkt, weiß ich, dass meine Eltern natürlich nicht 42, 43, 44 sein könnten, weil dann wären sie genauso alt wie ich und das würde nicht ganz so passen. Und aber natürlich ist es auch so, dass auch meine Eltern älter werden und auch irgendwann gehen möchten. Ich glaube nur, dass es uns natürlich bei, oder was den Tod und Trauer und Sterben allgemein angeht, auch wahnsinnig schwer fällt, weil es etwas ist, das ist ja ein Zustand, den wir nicht greifen können, oder?
Ja, und manchmal ist es so, er kommt so überraschend. Und vielleicht werden die Zuhörer jetzt und Zuhörerinnen jetzt komplett verwirrt sein, weil ich habe gerade ein Zitat von Kübler-Ross im Kopf. Nicht dieses berühmte, nicht den Leben mehr Tagen, sondern den Tagen mehr Leben geben, das ist von Cicely Saunders, sondern ein Zitat, das mich immer wieder zum Gedanken, zum Nachdenken bringt, dahingehend, was der Lebenskreislauf mit uns macht und was das Thema Tod, Sterben, Trauer bedeutet. Oder dahinter steckt ja auch Lebensveränderung. Folgendes Zitat hat Elisabeth Kübler-Ross gesagt: Mögen durch meine Arbeiten diejenigen Trost und Mut schöpfen, die immer noch Angst haben vor einem Geschehen, das im Grunde so natürlich ist wie die Geburt. Geburt und Tod bedeuten Veränderungen, Neuorientierungen, oft Schmerz und Pein, aber auch Freude, engere Bindung und einen neuen Anfang. Ich liebe dieses Zitat, gebe ich zu, in Verbindung mit Tod, Sterben und Trauer. Ja, sie bezieht sich auf die Geburt, aber gehen wir zur Geburt. Die Geburt ist, es wächst etwas im Mutterleib und dann mit Schmerzen und so weiter kommt dieser kleine Mensch. Und alle Mamis und Papis da draußen wissen, das Leben ist jetzt ganz anders. Da ist etwas Neues, was uns durcheinander schmeißt. Etwas, das nachts auch Aufmerksamkeit braucht. Und jetzt gehen wir viele, viele Jahrzehnte später. Jemand verstirbt. Was die Geburt mit jemandem füllt, hinterlässt der Tod eine Lücke. Und ich glaube, das zu verinnerlichen, ist so die Thematik, vor der viele Angst haben. Da ist dann jemand weg, der immer da war. Mama, Papa, Tante, Onkel, Mann, Freund, wie auch immer. Du guckst gerade so nachdenklich.
Ja, und auch das Gefühl, nachdenklich auf jeden Fall, ich habe dir ganz interessiert zugehört. Ich war noch tatsächlich beim Zitat eben und habe gedacht, das beinhaltet ja auch ganz, ganz viel. Und ich glaube einfach, also aus den Gesprächen, die ich auch so geführt habe, und das findet sich ja so ein bisschen mit dieser Lücke, das, was du gerade gesagt hast, auch wieder. Es ist ja einfach dieses Unvorstellbare, da ist ein Mensch da und ist auf einmal weg. Und dann hast du das, was du gesagt hast, diese Lücke. Und plötzlich wirst du vor die einfache Tatsache gestellt, dass nichts unendlich ist, sondern dass es endlich ist. Und da passiert ja ganz viel bei uns. Und das ist das, worüber ich gerade so nachgedacht habe, wo ich gedacht habe, vielleicht ist es genau das, was wir so gruselig auch finden, weil unsere Vorstellungskraft gar nicht so groß ist, sich vorzustellen, dass da auf einmal etwas vorbei ist.
Das und ich sag mal, wir haben ja von, du hast es gerade gesagt, plötzlich, also es ist jemand jetzt weg, die Lücke ist da. Ne? Wir haben ja das Thema Sterben und Trauer und dazu gehört der Tod dazu. Sterben ist ein Prozess, der Tod ist etwas, was diesen Prozess besiegelt. Er beendet das Leben und wir wissen nicht, was danach ist. So, und dieser Zeitpunkt des Todes verursacht diese Lücke. Und egal, das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, ob jemand länger im Sterben war, die verschiedenen Phasen durchlaufen hat und stirbt, er hinterlässt genauso die Lücke, auch wenn man, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, beruflich und privater Natur, man dann sagt, der liebe Gott hatte ein Einsehen und hat dieses Leiden beendet und dennoch ist eine Lücke da. Und dann gibt es Menschen, von einer Sekunde zur anderen, dann ist der Prozess beendet, weil irgendein Schicksalsschlag den Menschen einholt und kein Sterbeprozess da war. Ist die gleiche Lücke. Und ich glaube, genau da ist der Punkt, den du vorher gesagt hast, sich damit auseinanderzusetzen. Das Leben ist endlich. Und wenn ich gerade so in meine Seminare denke, mit Pflege- und Betreuungskräften, oder in Gesprächen mit trauernden Angehörigen sage ich immer, wenn das Leben nicht endlich wäre, wir hätten keinen Platz mehr auf dieser Erde. Und das ist der Kreislauf des Lebens.
Ja, es gehört dazu. Und wenn man ältere Menschen fragt, dann sagen ja auch viele, ich hätte auch gar keine Lust, ewig zu leben. Ich glaube, das ist ja auch einfach eine Entwicklung. Also wenn wir jetzt vom natürlichen Tod ausgehen, nicht von dem plötzlichen durch Unfall, durch Krankheit, sondern wirklich von dem natürlichen Tod ausgehen, dann ist es ja so, dass ältere Menschen, je älter sie werden, immer häufiger sagen, nee, meine Angehörigen sind zwar irgendwie noch da, wenn ich denn welche habe, aber meine Freunde sind irgendwie schon alle gegangen, mein Umfeld ist ja auch älter geworden. Eigentlich bin ich ja so gut wie alleine, nichts ist mehr so, wie es mal war und es reicht jetzt auch und ich habe genug gelebt und es ist auch okay, jetzt zu gehen. Na, und das gibt mir persönlich total auch eine Zuversicht und sehr, sehr viel, viel Mut, dass wir uns vor dem Tod oder auch dem Prozess des Sterbens am Ende gar nicht fürchten müssen, weil auch das habe ich in der Altenpflege erlebt, für viele es am Ende okay war zu gehen. Und das glaubte ich denen auch, also als sie das auf dem Sterbebett dann auch gesagt haben, ich möchte jetzt auch gar nicht, es ist auch in Ordnung. Und ja, und das gibt einem ein bisschen Trost, nicht so viel Angst davor haben zu müssen.
Und hier sind wir genauso bei dem Punkt, wenn Sie sagen, es ist gut so, dann haben Sie ja diesen Prozess angenommen und haben die verschiedenen Sterbephasen durchlaufen von, ich will das jetzt nicht wahrhaben und ich lehne mich auf und ich bin jetzt wütend und jetzt verhandle ich. Das habe ich sehr häufig in der Altenpflege erlebt. Und wenn ich jetzt am Sonntag noch zur Kirche gehe, so zum Beispiel, oder wenn ich das und das noch spende, sind Sätze, habe ich sehr oft gehört. Und dann ist die Depression, die ganze Welt ist schlecht und irgendwann nehme ich die Situation an. Das ist jetzt das Sterbende selbst. Und parallel dazu gibt es ja die Trauerphasen vom Angehörigen. Und das ist das, was uns sehr häufig dann so, ich nenne es jetzt mal fast, aufreibt, beinahe zermürbt, weil die laufen nicht parallel, sondern teilweise entgegengesetzt. Der Betroffene nimmt das an, der Sterbende, und der Angehörige, nö, ist nicht. Also, meine Mutti stirbt nicht, so dieser Satz, ne? Und ach, ich könnte jetzt da hier, ich weiß nicht, wie viele Dinge hier ausholen zu diesem Thema, aber beim Sterben, wenn ich das einfügen darf, ist ja immer so, der Mensch ist ja ein, ich sage immer, ein einzigartiges Wesen. Wir sind ja ein Wunder der Natur. Und ich weiß, du hast einen Hund. Stell dir vor, mit deiner Paula, ich glaube,
So
Paula
ist
heißt
es.
sie,
So ist es.
deiner Paula geht's schlecht. Und ich nehme jetzt bewusst deinen Hund her, Entschuldigung. Und der Tierarzt sagt, lieber Stefan, deine Paula hat nicht mehr lange. Was tust du?
Das ist gerade ein ganz emotionales Thema, weil
Ich
die Paula
weiß.
ja schon 17 Jahre alt
Ich
ist. Und da
weiß.
setzt man sich natürlich mit auseinander. Ah, das ist eine gute Frage. Was tue ich? Also es ist wirklich schwer. Wir haben ja vor 3 Jahren unseren zweiten Hund verloren und da war es ja ähnlich. Aber man hat es gespürt und ich bin da relativ schnell in der Akzeptanz. Also du möchtest jetzt wahrscheinlich auf was anderes hinaus. Ich kann
Nein.
nur so sagen, okay, ich war sch relativ schnell in der Akzeptanz, weil ich das Gefühl hatte, ja, das ist jetzt soweit. Also ich habe es gespürt irgendwie. Und das war immer meine größte Angst, es nicht, als das nicht rechtzeitig zu spüren und nicht loslassen zu können. Aber das hatte ich in dem Fall schon ganz gut. Und so ist es mit Paula jetzt ähnlich. Wenn ich das spüren würde, könnte ich, glaube ich, ganz gut loslassen, weil wir uns, Paula ist 17, wir können uns darauf vorbereiten. Wir sind jeden Tag dankbar für das, wie es ist. Wenn es aber jetzt vorbei wäre, ist es für uns okay, weil wir so realistisch sind und wissen, es ist nicht, also Paula wird nicht ewig bei uns sein, auch wenn wir uns das wünschen würden. Aber worauf wolltest du hinaus?
So, weil das ist, Hunde sind ja auch sowas wie Familienmitglieder, ne? So,
Total.
und beim Hund, was macht man beim Hund, wenn er dann, wenn es gar nicht mehr geht, man hat die Möglichkeit, man geht zum Tierarzt und sagt, lieber Tierarzt, ich akzeptiere es, dass es nicht mehr geht, hilf ihm über die Regenbogenbrücke. So, und jetzt gehen wir zum Menschen. Also, wenn ein Hund ohne Hilfe vom Tierarzt oder eine Katze, ist egal, sich von dieser Welt verabschiedet, sie ziehen sich zurück, sie schlafen und schlafen und schlafen, sie essen weniger, sie trinken weniger und so weiter. Und es wird akzeptiert, weil sich die Situation so ist. Jetzt ist es am Ende, ist dieses Lebewesen am Ende des Weges angelangt. Und jetzt gehen wir zum Menschen. Wenn der Mensch am Ende des Lebensweges angekommen ist, es ist egal, ob er 86 ist, 82, 50, was auch immer. Sein Weg ist begrenzt. Die Akzeptanz ist nicht da oder nicht so da. Denn der Mensch, der muss essen, der Mensch muss trinken, obwohl er es in dieser Phase des Lebens nicht mehr braucht. Da will ich hin. Der Mensch hat das Anrecht zu schlafen, so wie das Tier im Nestchen. Er darf schlafen, er darf das Essen verweigern, er darf das Trinken verweigern und das ist gut. Es gehört in der letzten Phase, in der terminalen, finalen Phase dazu. Warum und was passiert dann? Ich habe das schöne Sterben und das weniger schöne Sterben alles in meinem Beruf erlebt. Wenn der Mensch so akzeptiert wird, dass er sich jetzt von dieser Welt verabschiedet, passiert etwas ganz Tolles in unserem Körper. Unsere Organe sind ja wirklich eine Sensation. Sie überschütten uns mit Endorphinen, mit Adrenalin, mit Morphine, also sprich, unser Körper schüttet das alles aus. Warum? Weil wenig Flüssigkeit und wenig Nahrung da ist. Er nimmt das, was er hat. Dann produziert der Körper das. Und wir sehen das an diesen Menschen, wenn sie dann ganz offen in eine Ecke blicken, zu greifen beginnen und mit Menschen sprechen. ein Drogenjunkie, da würde man sagen, der ist auf dem Trip. Und dieser Sterbende ist hier sozusagen auch auf einem Trip. Er bewegt sich nur in eine andere Richtung. Eine Richtung, die wir nicht sehen. Sondern was passiert in Pflegeheimen und Krankenhäusern sehr häufig? Der muss jetzt eine Infusion haben. Was passiert dann? Dieser ganze Trip, dieses ganzen Adrenalin, dieses Endorphin, dieses Morphin wird verdünnt und der Mensch wird wieder zurückgeholt und dann erlebt er diese Schmerzen und alles. Und wie das Ganze so medizinisch weitergeht, spare ich jetzt bei diesem Podcast aus. Und genau da will ich nämlich immer hin, diese Akzeptanz, das zu akzeptieren, dass der Mensch eine begrenzte Lebenszeit hat und dass es unser Job ist, sei es jetzt als in der Pflege tätige, als Angehöriger, als Mitmensch, das anzunehmen und die letzten Stunden, Tage, vielleicht sogar Wochen so schön zu gestalten, dass er mit einem schönen Lächeln, mit einem friedliebenden Lächeln im Gesicht von dieser Welt gehen kann. Also wenn wir zu dem gehen, was du gesagt hast, dieses normale Sterben. Parallel stelle ich mir immer die Frage, stirbt man noch normal? Lieber Herr Psychologe, stirbt man noch normal?
Normal meinst du einen biologischen Ablauf, den man durchläuft? Ob das heute noch so gemacht? Ich glaube tatsächlich, also ich weiß nicht, ob ich das als Psychologe wirklich beantworten kann. Ich glaube tatsächlich, es ist weniger der Fall. Also es gibt bestimmt Menschen, die sich genau dafür entscheiden und das auch tun, dann auf ihre eigene Art und Weise zu gehen. Aber ich bin ein bisschen stehe ich gerade auf dem Schlauch, um ehrlich zu
Macht
sein.
nichts.
Nein, weil ich tatsächlich so überlege, das ist ja eine gute und eine berechtigte Frage, und ich würde aus meinem Gefühl heraus einfach sagen, nein.
Ich würde tatsächlich auch so antworten, weil die Akzeptanz, die du vorher so
Ja.
wunderschön beschrieben hast, nicht da ist für dieses
Ja.
Thema, dass ein Mensch das Recht hat zu sagen, ich will das jetzt nicht. Ich will nicht mehr. Du erinnerst dich
Und
an unseren Podcast mit der Patientenverfügung?
ja, genau.
Und hier sind genauso die Parallelen.
Und ich glaube tatsächlich, es gibt ganz viele Menschen, und da schließe ich mich mit ein, und ganz viele, die jetzt den Podcast hören, finden sich da vielleicht auch wieder, die ja so denken. Also ich persönlich denke ja genauso. Ja, ich wäre völlig okay, und es ist doch toll, wenn ein Mensch friedlich gehen kann und das für sich entschieden hat. Ich möchte jetzt nicht mehr und ich gehe jetzt einfach. Sterbebegleitung ist, glaube ich, nochmal ein extra Thema. Aber dann das für sich entscheiden und sagen, nee, ich möchte es gar nicht, und lasst mich diesen Prozess ruhig durchlaufen, und ich finde es gut und ich möchte gehen und friedlich gehen und so weiter. Das finde ich jetzt gerade total toll. Ich glaube aber, wenn die Situation da ist, dann denken viele von uns ganz anders, weil plötzlich ist die Situation da. Sie ist real. Sie ist nicht mehr, wir reden jetzt einfach nur drüber, sondern sie ist auf einmal da und real. Und dann wieder in die Denkstruktur zu kommen, die wir jetzt vielleicht haben, aus der Entfernung heraus, und dann in die Umsetzung zu gehen und auch wirklich die Akzeptanz zu haben, das fällt, ich glaube, vielen total schwer. Und du hattest vorhin auch kurz Paula angesprochen. Ich denke, also, oder da, auch jeder Hundebesitzer wird das kennen, oder jeder Tierbesitzer, da ist es ja ähnlich. Wenn die Situation da ist, fällt dieses Loslassen, obwohl du weißt, es ist eigentlich die richtige Entscheidung, aber dieses Loslassen ist dann doch nicht so einfach, wie man vorher dachte, oder wie man es vorher ja für sich vielleicht auch so definiert hat, das Ganze.
Du weißt es wahrscheinlich, die Zuhörer hören es jetzt auch. Also ich habe diesen Prozess, diese Trauerphasen schon mehrfach in der Familie erlebt. Schwager, Schwiegervater, Papa, Schwiegermama. Es ist tatsächlich diese Lücke da, egal in welcher Beziehung man zu einer Person steht. Und ich weiß es nicht, liegt es bei mir an meinen beruflichen Gesinnung. Ich habe immer von jedem Einzelnen, den ich in der Familie oder im Freundesbereich verloren habe, über die Person dann nachgedacht, also sprich diese In der Trauersituation natürlich zuerst ist immer der Schock, diese Lücke ist klar. Und ich habe mich dann auf das Rückleben besonnen, welche gute Zeit hatten wir gemeinsam. Und jetzt nehme ich meine Schwiegermama her. Ich muss zugeben, ich habe ihr 18 Monate lang gewünscht, dass dieser Weg beendet ist. Denn was sie durchmachen musste, war nicht einfach. Und es war tatsächlich so diese, ja, die Lücke ist, die ist auch immer noch da. Es ist die Schwiegermama gewesen, mein Schwiegerdischer, den ich tatsächlich ein bisschen vermisse. Und ich war aber am Ende des Tages glücklich, als sie es geschafft hatte. Bei meinem Papa war ein bisschen natürlich schockiert. Das war von einer Sekunde zur anderen. Und im Rückblick war es dann so, es war für die Einzelperson, egal wie jeder von den Menschen, die verstorben sind, in der Situation gut so. Ich habe mich vielleicht zu intensiv mit Trauer beschäftigt, ich weiß es nicht. Und für mich bedeutet Trauer auch oder Sterben auch die Thematik, immer wieder an diese Menschen denken. Zum Beispiel, ich habe jetzt 4 Personen aus meiner Familie in diesen Podcast mitgenommen. Ich nenne das immer Wertschätzung von den einzelnen Personen, dieses Erinnern. So, und das heißt ja, dass ich über die Trauerphase drüber hinweg bin. Und sehr viele scheuen sich davor, dieses Loslassen, ne? Über die Menschen noch positiv reden, aber den Blick nach vorne zu haben. Sehr viele hängen ja in diesem Nicht-Wahrhaben-Wollen, jetzt ist er weg, ganz lange fest und kommen hier nicht raus. Und da ist dann, aus der Trauer wird dann sehr häufig und sehr schnell ein Krankheitsbild. Das muss man immer bedenken. Aus der Trauer kann dann eine Depression entspringen, weil ich nicht loslasse, weil ich mir nicht zugestehe, dass ich Emotionen zulasse, dass ich mal im Rückblick wütend bin, dass ich den Verlustschmerz habe, dass ich mir an zugestehe, dass ich nach vorne blicke, weil jetzt ist dieser Mensch weg und diese Lücke muss ja irgendwie gefüllt werden. Und es ist dann echt sehr schwierig. Und wenn wir im Trauer, ich kenne sehr viele Menschen, da ist der Lebenspartner, der Freund, die Freundin, die Mama, der Papa, wer auch immer, ein Familienangehöriger, schon über ein Jahrzehnt verstorben. Und man konnte nicht loslassen von Gegenständen. Dass man ein, zwei Gegenstände behält, das ist selbstredend, aber nicht das ganze Zimmer. Oder das ganze, also alles, das ist etwas, ja, das schmerzt, und da gehe ich wieder zurück zu Kübler-Ross, Geburt und Tod. Es verändert. Es stellt das ganze Leben auf den Kopf. Und bei der Trauer muss man sich mit denen Trauerphasen, auch Verena Kast gibt es da muss ich mich damit auseinandersetzen. Ja, ich nehme es zuerst nicht wahr und ich darf Emotionen zeigen, egal welcher Natur. Ich darf lachen, weinen, fluchen, schimpfen, alles querbeet. Es reinigt die Seele. Ich muss mir zugestehen, dass ich etwas suche, weil ich ein Erinnerungsstück jetzt suche und ich möchte das haben, und von vielen anderen Dingen trenne ich mich. Und zwar im Guten. Da gibt es ja verschiedene Prozeduren und Rituale, wie man sich von Dingen trennen kann. Aber es gehört dazu, um irgendwann wieder zu sich selbst zu finden und bewusst die Trauer abzuschließen. Ja, das Leben geht weiter. Ich denke an die Person, die ich verloren habe, die begleitet mich immer wieder in dem Bezug, zu der ich der Person gestanden bin, und ich akzeptiere das. Und deshalb gibt es Trauerphasen. Früher gab es ja dieses Trauerjahr. Kennst du bestimmt auch. Also bei uns im ländlichen Bereich Trauerjahr. Und es ist eine legitime Zeit. Es kann bis 2 Jahre kann gesunde Trauer sein. 2 Jahren und darüber hinaus sollte man sich Gedanken machen und Menschen wie dich aufsuchen.
Absolut. Aber was mir vielleicht auch nochmal wichtig ist, auch als ich dir gerade zugehört habe, das kann ich alles sehr, sehr gut nachvollziehen, aus meiner Arbeit so in Trauergruppen, die ich begleitet habe, habe ich aber auch sehr schnell festgestellt, dass Trauerphasen komplett individuell sein können und da auch viel schlechtes Gewissen unterwegs ist. Also dass zum Beispiel Angehörige dann da sitzen und sagen, bin ich irgendwie falsch oder bin ich nicht richtig? Warum schmerzt es nicht so, wie es schmerzen sollte? Oder weißt du, also was irgendwie weg ist von diesen Mainstream-Gefühlen, wie man doch trauern sollte oder wie eine Trauer abzulaufen hat. Und da habe ich sehr, sehr schnell festgestellt, dass jeder trauert auf seine eigene Art und Weise. Und jeder ist da komplett individuell und alles ist am Ende erlaubt. Und das finde ich eben auch nochmal genau wichtig zu sagen und auch zu sagen, es ist auch okay, wieder irgendwann zu entscheiden, jetzt komme ich aber auch wieder in glückliche Phasen meines Lebens. Das ist völlig in Ordnung.
Also die Trauerphasen verlaufen ja nicht Schritt für Schritt für Schritt. Das ist wie so ein Flummi, den man wirft, so einmal rauf, runter, oder die Ketten, die man so früher hatte. Kennst du die so rauf, runter, wie eine Achterbahn?
Ja,
Es
genau.
ist wie mit den Sterbephasen, so ist es mit den Trauerphasen. Es geht nicht linear, sondern mal ist hier und da. Also das ist, ja, weiß gar keinen Ausdruck dafür, also komplett verzerrt. Also es ist ganz individuell und es gibt verschiedene Trauertypen. Und jeder trauert auf seine Weise. Der eine laut, der andere leise. Und die gibt es zu akzeptieren. Also man kann nicht sagen, du musst jetzt so sein und so, weil du das gerade vorher gesagt hast, so diese Erwartungshaltung. Nee. Das geht nicht. Jeder hat seine Art und Weise zu trauern. So wie es in unterschiedlichen Kulturen so unterschiedlich getrauert wird, so trauert auch jeder Mensch individuell und einzigartig. Und das ist ja das Schöne, dass wir hier einzigartig sind. Und noch lieber wäre es mir, wenn der eine den anderen genauso akzeptieren würde und dass es anerkannt wird.
Ja, sehe ich komplett genauso. Und ich finde es auch okay, um da nochmal drauf einzugehen, weil du gerade gesagt hattest, das mit dem Flummi. Ich finde es eben auch wichtig, dass man eben auch weiß, dass es auch immer wieder zu Rückschlägen kommen kann. Also, ne, wenn man glaubt irgendwie, huch, ich glaube, ich habe es überstanden, kann der nächste Tag, die nächste Minute, die nächste Stunde, wie auch immer, eben auch schon wieder ganz anders aussehen. Das ist völlig okay und das ist auch völlig normal.
Ich sag mal, weil du das gerade gesagt hast, so echt so das Gefühl, hoch, jetzt habe ich es überstanden. Warum heißt es Trauerjahr oder warum heißt es Trauerjahre? Jetzt stellen wir uns vor, irgendjemand aus unserem näheren Umfeld ist verstorben. Und dann kommt irgendwann das erste Geburtstag ohne diesen Menschen, der eigene Geburtstag ohne diesen Menschen, dann kommt dieses Fest ohne den Menschen und dieses Fest und dieses Fest und jedes Mal wird bewusst, hier ist eine Lücke. Oder es ist ein Ausflug geplant mit Freunden und es ist eine Lücke. Und das sind so diese Rückschläge und deshalb Trauerjahre. Es kann natürlich auch länger dauern als 2 Jahre, aber die Trauer hat sich dahingehend dann verändert. Ich sage mal, das kann 5 Jahre sein und trotzdem noch eine Lücke da sein. Da springt dann alles wieder auf, so, ach, wisst ihr noch vor 5 Jahren als?
Definitiv. Apropos Lücke, da würde ich gleich mal reingehen, weil ich noch zwei Themen habe tatsächlich, die ich ganz gerne bei dir ansprechen würde. Ich weiß, die Zeit, aber wir gucken mal. Ich finde es trotzdem wichtig, da nochmal reinzugucken und da würde mich mal interessieren, welche Meinung du dazu hast. Und zwar das erste Thema, was ich habe und immer wieder erlebt habe, ist tatsächlich, dass wenn man das mal das System Familie sich anguckt und dann darauf schaut, wenn zum Beispiel Elternteile gehen, häufig, ich habe jetzt keine Zahlen, keine Statistik, nichts, aber häufig ist es so, wenn die Mama geht,
Geht der Papa noch?
dann geht der Papa nach, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern ich wollte darauf hinaus, dass häufig dann auch dieser Zusammenhalt in der Familie ein anderer wird. Also wenn so der Klebstoff Mama weg ist, der auch noch mal alle irgendwie dann sonntags zum Essen eingeladen hat und so ein bisschen so der Mittelpunkt der Familie war, dass dann plötzlich auch die Beziehung unter den Geschwistern, unter den Familienangehörigen untereinander, das muss gar nicht zerstritten werden, sondern ich habe immer das Gefühl, da ist so ein Bruch plötzlich da und plötzlich ist der Zusammenhalt ein anderer, weil diese primäre Person aus der Mitte weg ist, die noch alles irgendwie so zusammengehalten hat. Ist dir das auch schon begegnet? Kennst du das?
Aus vergangenen Zeiten in der stationären Pflege habe ich das so erlebt, aber so in meinem Umfeld habe ich jetzt, während du gesprochen hast, überlegt, ist mir jetzt gerade nichts eingefallen, aber ja, das wäre tatsächlich interessant, hier Zahlen zu haben, ne? Aber ich glaube, da
Ja,
gibt es keine zu.
das weiß ich nicht. Also da müsste man tatsächlich noch mal gucken. Aber das ist mir so aufgefallen, dass es gerade bei der älteren Generation so ein Thema war, dass viele Familien, es hat sich einfach danach, nach dem Tod einer primären Familienangehörigen, meistens ist es die Mama gewesen,
Die
einfach
Struktur
anschließend
verändert.
sehr, genau, sehr viel verändert und es hat sich in andere Richtungen auf einmal entwickelt. Und weil die Mama dann doch noch irgendwie so dieser Mittelpunkt war und die dann auch mal auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, so jetzt reißt euch mal zusammen, Leute, und so. Also das ist mir tatsächlich schon begegnet und das fand ich total spannend. Aber auch das Phänomen, was du jetzt gerade gesagt hast, dass wenn häufig, das muss nicht immer sein, häufig bei älteren Menschen, wenn der Ehemann stirbt, dann ist es plötzlich bei der Ehefrau so, dass die nochmal ganz andere Seiten entdeckt und nochmal so ein bisschen aufblüht und nochmal was ganz anderes macht. Sicherlich hat es auch was mit der Generation zu tun und auch alleine sehr, sehr gut klarkommt nach einer gewissen Phase, nach einer Trauerphase. Und bei Männern ist es häufig so, die wirken dann sehr
Niedergeschlagen.
verlassen, genau, sehr verlassen, sehr niedergeschlagen und sehr hilflos auch streckenweise. Und da braucht es, also wenn man so mal die Friedhöfe sich anguckt, da braucht es am Ende nicht mehr so viel Zeit, bis häufig der Mann nachgeht. Und das finde ich total spannend zu beobachten.
Ja, da gehe ich, das kann ich bestätigen.
Ja.
So. Also Frauen. Ich will nicht sagen, die erblühen jetzt im zweiten Frühling, aber sie verarbeiten den Verlust anders als Männer. Und ich habe es sehr häufig beruflich und allgemein schon erlebt, wenn Ehepaare sehr lange, lange, lange verheiratet waren, so eine Woche später geht das zweite. Unabhängig davon, wer zuerst verstorben ist, dass nach ein, zwei Wochen der zweite nachgeht. So, weil jetzt nenne ich einmal dieses Broken Heart Syndrom, betitel ich das Ganze jetzt einfach mal, so dass man keinen Lebensinhalt mehr sieht. Aber und Männer, ja, Männer trauern grundsätzlich anders und manchmal vermischt sich da die Trauer mit anderen Thematiken. Zum Beispiel einer depressiven Episode und sie wollen das ja nicht zugestehen und dann manifestiert sich's und ja,
Genau.
das habe ich schon erlebt.
Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen, auch über das Thema Männergesundheit. Und das spielt da ja definitiv mit rein, ne? Und in der Altenpflege damals war es dann schon so, dass ich gesehen habe, okay, die Frauen suchen soziale Kontakte, die schließen sich miteinander und nehmen dann auch an irgendwelchen Gruppenangeboten noch teil, während die Männer relativ verschlossen sind und eher so auch die Zeit für sich suchen. Und da auch drin verharren und es da schwieriger ist, ranzukommen und sie da rauszuziehen, beziehungsweise die Motivation, die man dort einfach antriggern sollte in dem Moment oder die Energie, die man aufbringen muss, um diesen Menschen mehr zu aktivieren, die ist dann doch höher als bei Frauen. Allerdings möchte ich das nicht verallgemeinern. Also
Wobei
das.
ich jetzt gerade eben im Moment, als du das so erläutert hast, an eine de meiner letzten Schulungen mit Betreuungskräften denken musste und hat eine Betreuungskraft fast wortgetreu das Gleiche erzählt wie du. Da kam ein Mann in die Einrichtung, hat denn die Frau verloren und er war nicht zu akzeptieren, nicht zu motivieren. Er wollte nicht mehr mit anderen Männern, er wollte in keiner Gruppe teilnehmen, komplett zurückgezogen und sie wussten nicht, wie sie ihn abholen sollten. Und als du das jetzt gerade erläutert hast, dachte ich mir, ja. Das ist so, ich will jetzt nicht sagen Alltag, aber es kommt sehr häufig vor allem in pflegerischen Einrichtungen, wie es draußen im häuslichen Umfeld ist und so, weiß ich nicht, aber wäre mal sehr interessant, hier intensiver hinzugucken, wenn eine Mama, eine ältere Dame, das heimliche Familienoberhaupt verstirbt, dass die Nachbarn hingucken, wie geht's dem Witwer? Also am Land wird es ja
Plötzlich,
gemacht, aber in der Stadt.
ja, und plötzlich, das Bild habe ich gerade so ein bisschen vor Augen, plötzlich wird dieser, das ist ja noch, wie gesagt, eine andere Generation, aber plötzlich wird dieser starke Mann ganz, ganz butterweich und eigentlich klein und verkümmert so ein Stück weit in sich. So macht es zumindest den Eindruck. Wie gesagt, ohne jetzt einen Anspruch auf irgendwelche wissenschaftlichen Dinge hier zu haben. Aber so ist mein Eindruck einfach, das, was ich beobachtet habe, was ich heute auch streckenweise noch beobachte, muss nicht auf alle zutreffen, aber es ist total spannend. Und vielleicht braucht es hier auch spezielle Angebote für trauernde Männer und sich dann zu überlegen, das, was du auch schon angesprochen hast, wie kann ich diese Menschen ansprechen, motivieren und aus dem vielleicht auch rausholen, aus dem,
Strudel, auf den
danke,
Abwärtsstrudel, bitte.
genau, und aus dem Trauertopf am Ende auch irgendwie unterstützen, da ein Stück weit rauszukommen.
Es gibt ja Hospizvereine, und Hospizvereine sind ja nicht nur zur Sterbebegleitung da oder unterstützen bei der Sterbebegleitung, sie unterstützen ja auch in der Trauerbegleitung. Und hier wäre es, also es dürfen die Zuhörer gerne sich erkundigen, wo gibt es bei uns in der Nähe einen Hospizverein. Kann ich hier Hilfe in Anspruch nehmen? Also, dass die mich auffangen, wäre natürlich.
Aber da sind wir wieder beim Punkt. Genau das ist der Punkt. Es gibt genügend Angebote, wenn man sich damit beschäftigt. Es gibt wahnsinnig viele ehrenamtliche Mitarbeitende, die wirklich so engagiert sind und Trauergruppen anleiten und so weiter. Und ich durfte in Hamburg auch welche davon kennenlernen. Und ich finde es ganz, ganz eine ganz tolle Arbeit. Und dennoch ist es wie bei vielen präventiven Gesundheitsmaßnahmen, am Ende sitzen dort mehr Frauen als Männer. Und ne, und das ist, ich glaube, es mangelt gar nicht an Angeboten. Es mangelt an der Motivation, an der Ansprache vielleicht auch ein Stück weit. Und natürlich auch an der Einstellungsänderung, obwohl wir natürlich nicht wissen, wie ist es jetzt mit jüngeren Männern, die dann in einem gewissen Alter sind und ihre Partner verlieren. Vielleicht ist es dann anders. Hier würde ich aber ganz gerne noch, ich weiß nicht, ob wir das jetzt noch machen wollen oder ob wir sagen, das ist uns eine eigene Folge wert. Ich habe ein großes Bedürfnis, was Trauer am Arbeitsplatz angeht, darüber zu sprechen. Es ist mir immer wieder begegnet, ich möchte kurz erzählen, wie ich darauf komme. Es ist mir immer wieder begegnet, gerade in Pflege-, Gesundheits-, Sozialeinrichtungen ist es mir immer wieder begegnet, dass Kolleginnen und Kollegen versterben, dass sie krank werden, dass sie in den Sterbeprozess gehen und von heute auf morgen sind sie nicht mehr da. Und dann sind streckenweise die Führungskräfte überfordert mit der Situation, die Mitarbeitenden wissen auch nicht, wie gehen wir jetzt mit der Situation am Arbeitsamt, am Arbeitsplatz um. Die Organisationen sind häufig überfragt und das fände ich nochmal total spannend, da auch hinzugucken. Was kann man im Bereich Organisation tun?
Aber da eröffnest du jetzt ein Feld, das können wir in dieser Folge nicht mehr abarbeiten. Da kommen wir weit über unser gesetztes Zeitlimit drüber. Ich persönlich würde jetzt dafür plädieren, zu sagen, Trauer am Arbeitsplatz und so etwas wäre angedockt vielleicht an dieses Thema oder separat mal aufgegriffen, ein eigenständiges Thema. Denn da muss man meines Erachtens aus einem ganz anderen Blickwinkel hingucken.
Definitiv, es ist nochmal ein eigenes System, was man da betrachten sollte. Und dann möchte ich nur die Gelegenheit nutzen und vielleicht mal den Aufruf starten. Vielleicht hat jemand von den Zuhörenden ja Interesse daran, Teil dessen zu sein und vielleicht schon Best-Practice-Beispiele oder auch das Bedürfnis, darüber zu sprechen, dann sehr gerne uns schreiben, oder?
So würde ich das auch formulieren wollen.
Okay, gut. Hast du noch etwas, was du gerne zum Schluss mitteilen möchtest?
Habe ich noch etwas? Ich würde am liebsten jetzt tatsächlich den Ab. Nee, genau das. Ich möchte eine kleine Abschiedsreise, mein Lieblingstext, abschließend sagen, dass Sterben und Tod.
Dann, Moment, Moment, dann würde ich mich jetzt schon mal verabschieden, weil dann kannst du den Ausklang geben. Ich sage schon mal Tschüss bis zur nächsten Sendung und dann höre ich dir jetzt ganz gespannt zu.
Okay, eine kleine Abschiedsreise. Der Reisende, also der Sterbende, wird als Gastgeber seine Angehörigen zum Bahnsteig mitnehmen. Der Bahnsteig symbolisiert das Ganze als Tod. Sprich, das heißt, der Gastgeber begleitet den Reisenden zum Bahnhof, trägt den Koffer, trägt ihn vielleicht noch bis ins Abteil. Er begleitet ihn bis kurz zur Abfahrt und unterstützt diesen Menschen seelisch und mit Schmerzlinderung und mit Dasein. Irgendwann ist der Moment gekommen, da muss ich mich verabschieden. Das heißt, ich als Begleitender, als Gastgeber, muss das Abteil verlassen und an den Bahnsteig zurückgehen. Und irgendwann fährt der Zug ab und hat den Reisenden mit dabei. Ich als Gastgeber kann vielleicht noch ein kleines Stück am Bahnsteig mitgehen, bis ich den Zug nicht mehr sehe und dem Reisenden hinterherfahren, winken, Entschuldigung, hinterher winken. Mitfahren kann ich aber nicht. Ich bleibe zurück. Kurze Zusammenfassung, was heißt sterben? Und ich bleibe zurück, ich gehe in die Trauer. Und mit diesen Worten zum Nachdenken verabschiede ich mich nun auch aus diesem Podcast. Und wie immer, Sie dürfen gerne Ihre Meinungen und Reaktionen zu diesem Podcast mitteilen. Lieber Stefan, es war meine Freude, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Und wir hören uns dann wieder beim nächsten Podcast. Liebe Zuhörenden, vielen Dank fürs Dabeisein. Wir hören uns ein anderes Mal wieder. Adieu!